Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Seine Mutter hat in Deutschland Toiletten geputzt und ihr Sohn, der musste erst einen Buchpreis bekommen, damit man auch mal mit ihr ein Selfie machen wollte, also sie überhaupt mal wahrgenommen hat. Davon erzählt der Schriftsteller und Verleger Dinscher Gütjeter, der seiner Mutter sein Buch Unser Deutschlandmärchen gewidmet hat und damit einen Riesenerfolg hatte. Über diesen Erfolg und den Literaturbetrieb denkt er in seinem neuen Buch nach, Fake Gucci Jogginghose auf Lesebühne, und ich freue mich gleich, mit ihm darüber zu sprechen. Kindheitserinnerungen, Reisebeschreibungen, Gedichte, Gespräche und Fotografien, all das und noch mehr steckt im neuen Buch von Dinscher Gütjeter, der selbst ja auch ganz viel Verschiedenes ist, nämlich Lyriker, Verleger, Autor und gelernter Werkzeugmechaniker. Er selbst nennt sich im Untertitel seines neuen Buchs Literatursternchen. Dabei ist er schon eher ein Star, zumindest seit er erst den wichtigen Huchel-Preis für Lyrik und dann auch noch den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat. Das war vor 3 Jahren für sein Buch Unser Deutschlandmärchen, in dem er von mehreren Generationen von Gastarbeiterinnen aus der Türkei erzählt und vor allem von seiner Mutter. Der Text wurde übersetzt und auf großen Bühnen umgesetzt und aus dem Geheimtipp wurde ein Erfolgsautor. Was das heißt, darüber denkt Dinscher Gütjeter unter anderem auch in diesem neuen Buch nach, Fake Gucci Jogginghose auf Lesebühne. Und ich freue mich, jetzt mit ihm verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen, Dinscher Gütjeter.
Guten Morgen, Frau Gerg. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass Sie Zeit für uns haben. Und dieser Titel, die Fake Gucci Jogginghose, ist das bei Ihnen quasi Arbeitskleidung? Haben Sie so eine jetzt auch gerade an, während wir miteinander sprechen?
Ich habe viele davon, besonders wenn ich im ägäischen Gebiet bin, findet man diese Fake Gucci Shorts immer auf dem Bazar. Und es macht mir jedes Mal Spaß, diese Boxershorts zu kaufen und zu tragen.
Das beschreiben Sie, da sind wir quasi schon mitten in Ihrem Text drin, denn Sie beschreiben da, wie Sie in einem Dorf in der Türkei sind, um zu sich zu kommen, Ihre Stimme wieder zu finden, und da begegnen Ihnen eben auf dem Markt lauter so Fake-Produkte. Was ist das für ein Leben, wenn Sie da sind? Was beobachten Sie da so?
Natürlich finde ich da dort sehr viele andere Lebensrealitäten und diese ganzen ungeschliffenen Triebe. Diese Ausdrucksweise bringt mich immer wieder auf neue Ideen und es inspiriert mich auch, weil hier in Deutschland, ich bin ja auch seit über 15 Jahren Verleger und seit kürzestem auch Autor, ist unser Leben ein bisschen strukturiert. Wir kalkulieren. Und dort im ägäischen Gebiet ist diese Kalkulation sehr überfällig. Die gibt es gar nicht. Und die Menschen leben einfach in den Alltag hinein. Und das Ganze zu beobachten, also die Tagelöhner, die Marktschreier, die Frauen und Kinder vor den Türschwellen.
Und ich hatte so den Eindruck, weil Sie gerade gesagt haben, das inspiriert Sie alles, aber ich hatte den Eindruck, es geht Ihnen gar nicht nur darum, dass Sie sich inspirieren lassen, sondern dass Sie auch diesen Leuten quasi eine Art Stimme oder Bühne geben.
Ja, es gibt ein Kapitel in diesem Band, es geht sich da um verborgene und verlorene Gedichte, weil für mich war die Literatur nicht immer die Schrift, sondern es gibt ja auch seit Jahrtausenden die Tradition der mündlichen Literatur, seit es den Menschen in der Höhle gibt oder seit der Antike mit diesen ganzen Chören. Und manchmal kann man auch aus einem Blick oder aus einer Körperhaltung ein Gedicht erkennen oder einen literarischen Text. Und auf dieser Suche war ich, besonders wenn ich morgens um 4 oder 5 Uhr um die Ecke mein Brot holen wollte und die Tagelöhner beobachtet habe. Und die Frage an mich war, wie viele Hoffnungen, wie viel Lebenskraft steckt noch in diesen Menschen oder haben die schon aufgegeben? Weil die Literatur ist ja auch eine Art Widerstand. Und ich wollte, glaube ich, auch diesen Widerstand in diesen Menschen finden.
Und Sie schreiben auch, dass Sie eben die Kraft der Literatur, ich zitiere mal, in der Reibung, im Dreck, im Abgrund sehen. Also geht es schon auch darum, auf die nicht ganz so schönen Seiten des Lebens zu schauen?
Auf jeden Fall. Also ich bin mit den Theaterstücken von Tennessee Williams groß geworden. Er war ja mein erster großer Meister. Und bei ihm in den Theaterstücken war nichts geschliffen. Und daran halte ich mich auch bis heute. Dieses Rohe, dieses ja, Ungeschliffene kann manchmal viel mehr deutlich machen oder sichtbar machen als alles andere.
Mhm.
Und, ja.
Und ist das auch sowas, was Sie in die Form übertragen wollen? Denn ich dachte, das ist ja auch so ein Hybrid, Ihr Text. Also der wechselt ja zwischen ganz verschiedenen Textsorten. Dann sind so Fotografien drin. Haben Sie die eigentlich selbst gemacht, die Fotos?
Ja, während dieser Reise. Mhm. Insgesamt war ich 5 Wochen im Ägäischen Gebiet. Und Sie wissen ja, nach Peter-Huchel-Preis und nach dem Preis der Leipziger Buchmesse war ich 3 Jahre lang auf einer Lesereise. Und 2 Fragen haben mich immer wieder beschäftigt. Die erste Frage war immer, die mir gestellt wurde, Sie haben einen Roman über die Einwanderer geschrieben, einen Text über Migration. Das habe ich immer abgelehnt. Für mich ist unser Deutschlandmärchen ein Text über uns, über dieses Land, über Deutschland. Und die zweite Frage war, warum ich immer mit unterschiedlichen literarischen Formaten arbeite. Und da musste ich auch immer wieder sagen, liebe Kolleginnen, liebe Kolleginnen, es gibt nicht nur das eingeübte Romanformat, Literatur gibt es seit Jahrtausenden und da wurden mit 100 oder 1000 unterschiedlichen Formaten gearbeitet und diese Formate, ob es Gedichte, Lieder, ja, oder auch diese mündliche Literatur, alles was dazugehört, die Chöre aus der Antike, die haben mich geprägt und ich habe für diesen Text immer die kürzeste Fassung gesucht und haben mir dabei Hilfe geholt.
Ja, und Sie sind ja offenbar eh jemand, der sehr stark an anderen Menschen interessiert ist. Also, und dass Sie Literatur oder das Lesen nicht so als Einbahnstraße sehen, denn Sie fragen doch bei Lesungen auch oft ins Publikum, wie geht's euch? Machen Sie da die Erfahrung, dass die Leute auch tatsächlich was sagen, dass sie was mitbringen dann in ihren Auftritt?
Auf jeden Fall. Auf jeder Veranstaltung erzähle ich nicht nur eine Geschichte, sondern ich nehme auch Geschichten mit. Ich versuche diese Abende immer zu öffnen und oft kommt es wirklich dazu, dass Menschen im Publikum auch über ihre Familie, über ihre Geschichte, über ihre Reisen erzählen. Und das ist für mich natürlich auch Gold wert. Wissen Sie, Frau Gerg, das Leben wäre auch stinklangweilig, wenn man jeden Morgen stundenlang in den Spiegel schauen würde. Und so empfinde ich das auch beim Schreiben. Also nur Fiktion oder aus eigener Lebensgeschichte ja, Texte zu erfinden oder Texte zu schreiben, finde ich auch ein bisschen mühsam und auch langweilig. Deshalb bin ich mit einem Blick immer auf der Straße.
Und bei Ihnen kommen ja so auch ganz verschiedene Erzählmöglichkeiten und Traditionen zusammen, aber auch so lebensweltlich. Also Sie haben ja Werkzeugmechaniker gelernt, haben viele Jahre Ihren Verlag auch als Gabelstaplerfahrer finanziert. Sie wohnen in Nettetal und sind oft in der Türkei. Also lauter Welten, die scheinbar so auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben, aber die eigentlich doch das Leben ausmachen.
Auf jeden Fall. Und all diese Begegnungen, diese Menschen, ob es jetzt die Lkw-Fahrer sind oder meine Kollegen im Werkzeugbau, wie eben schon gesagt, die Marktschreier, die Bettler oder die Tagelöhner im Ägäischen Gebiet, diese Menschen haben mit mir, also mitgeschrieben. Ich habe meine Literatur mit diesen Menschen geformt.
Aber Sie sagen ja auch in Ihrem neuen Text jetzt, dass eben Literatur von Leuten mit Migrationshintergrund immer noch eben in so eine Kiste gesteckt wird. Also das Bedürfnis, dass man doch irgendwas zuordnet und eben dieses Hybride verweigert, das ist offenbar stärker.
Das meinte ich auch ganz am Anfang. Es wird gerne in eine Schublade gesteckt und die Frage ist ja auch immer, wie sieht heute im Jahr 2026 unsere Realität aus? Und wenn ich auf die Straße schaue, sehe ich diese Geschichten. Also deshalb finde ich es auch ein bisschen seltsam, wenn man diese Geschichten einer bestimmten Gruppe zuordnet.
Und wie handhaben Sie das als Verleger? Also wie setzen Sie das um, diesen Anspruch, wenn Sie Texte angucken, ob Sie die aufnehmen in Ihr Programm oder nicht? Was muss so ein Text können, um im Elif-Verlag zu erscheinen?
Das Dramatischste ist, dass ich auch sehr, sehr gute Texte ablehnen muss, weil unsere Kapazitäten begrenzt sind. Wir können im Jahr 8 Gedichtbände veröffentlichen. Aber ganz am Anfang war die Idee, wie kann man die Stimmen vom Rand in die Mitte holen? Wie kann man diesen Verlag so bilingual, so vielsprachig, so, ja, das ist auch ein Wort, aber okay, Multikulti, mit ganz vielen unterschiedlichen zusammen aufbauen. Dazu gehören natürlich deutschsprachige Debüts, dazu gehören Übersetzungen aus dem Norwegischen, Isländischen, Arabischen, Hebräischen, dazu gehören ja die Bücher von Hausautorinnen, mit denen ich jetzt über seit 10 Jahren arbeite. Und die Frage ist ja immer, wie ist ein Zusammenleben möglich? Und diese Frage stelle ich auch im Büro, wenn ich die Manuskripte lese, wie ist ein Zusammenleben möglich? Und die Literatur macht es wirklich möglich und es gibt mir auch sehr viel Hoffnung, aber diese ganze Mischung.
Wir beobachten so auch gerade diese Woche nochmal, dass das ja insgesamt sowas, was Sie jetzt machen, so die Welt ins Verlagshaus holen, das wird ja insgesamt schwieriger. Also gestern haben wir darüber berichtet, dass das Projekt Goethe-Institut im Exil eingestellt wird. Heute erfahren wir, dass das Kulturstaatsministerium 3 Buchhandlungen, die Ihnen zu links sind, vom Buchhandlungspreis quasi runtergenommen hat. Merken Sie das auch im Verlag, dass irgendwie die Krisen, die extreme Weltlage sich bemerkbar macht?
Natürlich, natürlich. Und jeden Morgen schaue ich, wie ich meine Flügel wieder ansetzen kann. Weil es sind Situationen, die uns auch entmutigen, die uns abhalten, einfach mutiger zu reagieren, zu handeln. Aber in unserem Fach muss man mutig handeln. Man muss alle Risikos irgendwie so vor Augen behalten, aber muss trotzdem immer noch handeln. Und heute Morgen habe ich die neueste Situation mit dem Buchhandlungspreis gelesen und habe mich gefragt, ist es wirklich die Welt, an der wir seit Jahren arbeiten? Und das tut mir auch ein bisschen weh.
Ich dachte auch gerade, als Sie von Mut sprachen, dass als Sie vor 14 Jahren jetzt schon 2012 Ihren Verlag gegründet haben, das ging doch heute gar nicht mehr. Heute berichten wir ständig drüber, wie viele unabhängige kleine Verlage zumachen. Da brauchten Sie auch richtig Mut, aber heute bräuchte man noch viel mehr.
Da haben Sie recht. Also heute hätte ich es nicht mehr geschafft. Ich hätte weder die Kraft noch den Mut. Wissen Sie, heute habe ich auch 2 Kinder. Und damals waren die erst 2 und 4 Jahre alt. Heute sind die 16 und 18 Jahre alt. Und die Verantwortung, die wird von Tag zu Tag größer, je älter die werden. Und der Anfang, der war sehr kompliziert bei mir, der war nicht so einfach und trotzdem ist es dem Edelverlag gelungen, ein Publikum zu gewinnen. Heute wäre es, also wie Sie es eben gesagt haben, viel schwieriger. Also nicht nur von auf einem Punkt, sondern auf mehreren Punkten. Dazu können wir auch die Situation nennen, die wir eben besprochen haben. Auf der anderen Seite, der Buchverkauf wird von Jahr zu Jahr weniger, das wissen wir auch. Und die Möglichkeiten für literarische Rezensionen werden von Jahr zu Jahr weniger. Ich habe gerade das Problem, an wen kann ich noch fragen? An wen kann ich noch die Rezensionsexemplare schicken? Wer hat überhaupt noch die Kapazitäten, über ein Gedichtband zu schreiben? Das sind aktuell so die Probleme auf dem Buchmarkt.
Also umso schöner, dass Sie jetzt hier waren und wir so schön ausführlich miteinander sprechen konnten, Dinja Gyökyeter. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen sehr, Frau Gerg, und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Ich Ihnen auch und alles Gute für Sie und Ihre Arbeit. Und das neue Buch von Dinja Gyökyeter ist unter dem Titel Fake Gucci Jogginghose auf der Lesebühne beim Droschel Verlag erschienen. Es hat 112 Seiten und kostet 16 €. Nie wieder ist jetzt, diese eindringlichen Worte sprach die 93-jährige Eva Sepesi vor 2 Jahren, als sie vor dem Bundestag eine Rede hielt bei der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus. Denn Eva Sepesi überlebte als Kind das Konzentrationslager Auschwitz und engagierte sich seit vielen Jahren als Zeitzeugin. Sie hat auch ein Buch über ihr Leben geschrieben und ein Gesprächsband gemeinsam mit der Journalistin Bärbel Schäfer. Nun hat die Illustratorin und Autorin Stefanie Lunkewitz, die in Kalifornien zu Hause ist, sie für ein Kinderbuch gewinnen können. Ich war Eva Diamant, heißt es. Und Kerstin Zillen berichtet von der Buchvorstellung in Los Angeles, bei der eine andere Zeitzeugin anwesend war.
I came into the world as Eva Diamant on September 29, 1932 in Budapest.
Die 13 Jahre alte Dalia Kinapp verliest im Theater des Wendemuseums von Los Angeles aus der Übersetzung von Ich war Eva Diamant. Von den Kinderjahren des Mädchens in Budapest mit Eltern, Bruder und Großeltern, Kaninchen, Gänsen, Aprikosenbäumen und Schabbatfeiern. Vom gelben Stern am blauen Mantel. Den Abschieden von Vater und Mutter. 3 Tagen und Nächten im Viehwagen. Der Angst und dem Hunger in Auschwitz. Der Befreiung durch die russische Armee.
I had survived.
Stefanie Lunkewitz hat die Geschichte mit der Holocaust-Überlebenden Eva Sepesi aufgeschrieben und Illustrationen dazu geschaffen für ein Kinderbuch. Keine einfache Aufgabe, sagt die Autorin. Ihre Zeichnungen und Gouachen basieren fast vollkommen auf Erinnerungen. Lunkewitz blättert durch ihre Mappe mit Skizzen und Illustrationen.
Zum Beispiel diese Illustration im Viehwaggon.
Sie hatte die Menschen erst sitzend gezeichnet. Eva Sepesi korrigierte sie.
Also das war nicht so wie Ölsardinen zusammen. Und da konnte sich niemand bewegen. Und nach dem ersten Tag haben die Menschen sich in die Hose gemacht und weinen, schreien. Und
8 Jahre hat sie an dem Buch gearbeitet, stundenlang mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zusammengesessen.
Das zu malen hat mich natürlich sehr berührt, auch diese Abschiedsszene. Am Bahnhof. Heute weiß sie, dass das halt der letzte Moment war, wo sie ihre Mutter umarmt hat. Ich bin selbst Mutter. Und das zu malen, also da sind mir auch die Tränen geflossen.
Für Eva Sepesi ist die Anreise aus Frankfurt zu weit. An ihrer Stelle spricht an diesem Abend Mary Bauer in Los Angeles.
I am Hungarian, I duck with my hands.
Sie ist 98, wurde wie Eva Sepesi in Budapest geboren. Auch sie hat das Vernichtungslager Auschwitz überlebt. Mary Bauer bezeichnet Stefanie Lunkewitz Kinderbuch als ein unschätzbares Geschenk gegen Diskriminierung und das Vergessen. Sie selbst spricht nicht mehr vor jungen Kindern. Ihre ungefilterten Erzählungen erschrecken die.
Ich habe angefangen, zu den Kindern zu erzählen, meine Geschichte. Nächsten Tag, eine die Mutter ruft mich an und sagt zu mir, Mary, meine Tochter will nicht mehr einen Schauer nehmen.
Das Mädchen wollte nicht mehr duschen, nachdem Mary Bauer ihr von den als Duschen getarnten Gaskammern erzählte, in denen die Nazis Juden ermordeten. Kinder schockierte auch die harsche Beschreibung davon, wie Marys beste Freundin reagierte, als die zum ersten Mal mit einem gelben Stern in der Schule erschien.
Ich setz mich hin und sie guckt meine gelbe Stern an und sie sagt, ich möchte nicht nächst zu ein schmutziger Jude sitzen, mein beste Freundin.
Mary Bauer ist das Kinderbuch auch deshalb wichtig, weil sie sich wegen des gegenwärtigen Antisemitismus und der Vorurteile gegenüber nicht-weißen Menschen in den USA sorgt.
Menschen heute, die haben andere Augen, manche haben andere Haarfarbe, manche haben andere Hautfarbe und das ist alles leider, wie sagt man das in Deutsch, Prejudice.
Vorurteile.
Die Schülerin Dalia Kienapfel wusste vom Holocaust, bevor Stefanie Lunkewitz vor ihrer Klasse aus dem Buch las. Manche ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler nicht. Es berührt sie besonders, dass es eine wahre Geschichte ist.
The story of someone's life and what they went through.
Es ist etwas, das ein Mensch wirklich durchgemacht hat und das ist wirklich traurig. Ich hoffe, dass so etwas nie wieder passiert. Besonders jetzt, wo viele Menschen abgeschoben werden und solche Sachen passieren. Wir sollten mehr über unser Handeln nachdenken.
Die aktuelle Situation ist auch der Anlass für die Veranstaltung in Los Angeles, sagt Mitorganisatorin Ann-Christine Witzgall in ihrer Einführungsrede.
Today,
Nie wieder ist jetzt. Das ist heute schmerzlich aktuell. Antisemitismus, Intoleranz und Hass werden oft verharmlost. Stefanie Lunkewitz und Mary Bauer erinnern uns daran, was passiert, wenn Hass unwidersprochen bleibt. Warum es nicht nur darum geht, sich zu erinnern, sondern auch darum, wie wir in der Gegenwart reagieren und die Zukunft gestalten.
Für die Autorin von Ich war Eva Diamant, Stefanie Lunkewitz, ist es zur Mission geworden, die Geschichte der Überlebenden zu erzählen, auf Deutsch und auf Englisch.
It became my mission.
Ja. Kerstin Zilm war bei der Buchvorstellung der englischsprachigen Ausgabe des Kinderbuchs Ich war Eva Diamant von Stefanie Lunkewitz und Eva Schäbesi. Erschienen ist dieses Buch beim Ariella Verlag. Kulturpolitisch ist im Moment ja wirklich einiges los. Gestern haben wir über das plötzliche Ende des Projekts Goethe-Institut im Exil hier gesprochen. Und dann kam die Meldung, dass Kulturstaatsminister Wolfgang Weimer 3 Buchhandlungen von der Vorschlagsliste für den Deutschen Buchhandlungspreis gestrichen hat. Vorausgegangen war einem Bericht zufolge eine Prüfung des Verfassungsschutzes, aber Genaueres wurde bislang nicht bekannt gegeben. Bei mir ist jetzt mein Kollege Nils Schnieder. Ja, Nils, warum werden die jetzt ausgeschlossen? Was ist da los?
Ja, also eigentlich läuft das Ganze ja so ab, dass die Branchenvertreter eine Liste vorlegen von Buchhandlungen, die prämiert werden sollen. Und das Kultusministerium nimmt diese Liste dann einfach ab. Also bisher war das eine reine Formsache. Die SZ berichtet jetzt, dass diesmal 3 ausgeschlossen wurden, nämlich der Buchladen zur schwankenden Weltkugel in Berlin, The Golden Shop in Bremen und die Rote Straße in Göttingen. Alles 3 linke Buchhandlungen. Und es liegt eben an einer Abfrage, die das BKM beim Verfassungsschutz betrieben hat. Und der sagt, uns liegen Erkenntnisse vor zu diesen Buchhandlungen. Welche Erkenntnisse, das weiß man nicht so richtig, aber die Vermutung ist natürlich, dass das dem Bereich des Linksextremismus zugeordnet wird, aber der Verfassungsschutz äußert sich nicht dazu, was genau die Vorwürfe jetzt eigentlich sind.
Wie läuft denn so eine Prüfung überhaupt ab? Also ist das üblich, dass Buchhandlungen quasi beobachtet werden?
Nee, üblich ist es bisher nicht. Die 3 Buchhandlungen stehen auch nicht im Verfassungsschutzbericht. Unter der vorherigen Ministerin Claudia Roth gab es solche Abfragen auch überhaupt nicht. Und ja, so eine Prüfung läuft dann so ab, dass tatsächlich das Ministerium dem Verfassungsschutz eine Liste vorlegt mit Namen, die jetzt prämiert werden sollen, und der soll dann Bescheid sagen, wenn er irgendwelche Erkenntnisse vorliegen hat. Der Gedanke dahinter ist natürlich, dass es keine staatlichen Fördergelder geben soll für Institutionen, die den Staat eigentlich ablehnen. Aber das Problem ist, vom Verfassungsschutz kommt dann nur diese eine Info zurück. Wir haben Erkenntnisse oder wir haben keine. Mehr dürfte der auch gar nicht teilen. Also das wäre datenschutzrechtlich auch überhaupt nicht erlaubt. Also dass quasi pauschal der Inlandsgeheimdienst Informationen über Bürger, über Institutionen dann mit einem Ministerium teilt. Und deswegen ist so eine Art verfassungstreue Prüfung von Kulturinstitutionen auch in Deutschland eigentlich überhaupt nicht vorgesehen.
Das hört sich auch ganz schön intransparent an. Kann man denn da überhaupt sicher sein, dass der Verfassungsschutz jetzt auch sowas, was im Bereich Literatur so passiert, auch richtig interpretiert?
Ich würde sagen, kann man überhaupt nicht. Also das scheint mir eigentlich das größte Problem zu sein. Es ist eine völlige Intransparenz darüber, welche Erkenntnisse da jetzt angeblich vorliegen sollen. Der Verfassungsschutz hält sich da völlig bedeckt. Es ist ja auch ein Geheimdienst. Aber deswegen kann man jetzt auch gar nicht wissen, sind das linksextreme Gruppen, die da irgendwie Gewalttaten planen, oder sind das eben Bücher, die den Kapitalismus von mir aus auch irgendwie grundsätzlich kritisieren. Da ist ja schon ein riesiger Unterschied zwischen. Aber wir hatten jetzt in den vergangenen Jahren immer wieder Fälle, dass Gerichte, dass auch der Verfassungsschutz politische Kategorien unmittelbar auf künstlerische Werke angewendet hat, auch auf philosophische Werke angewendet hat. Und ich glaube, das ist schon ein großes Problem. Also, dass wir in Deutschland nicht nur die Kunstfreiheit haben, sondern ja auch die Staatsfreiheit der Kunst so ein hohes Gut ist. Das liegt ja auch daran, dass man will, dass mehr möglich ist im Bereich der Kunst als im Bereich der Politik. Und zwar hat natürlich niemand ein Recht auf staatliche Förderung, aber das ist dann trotzdem, entsteht natürlich so ein Druck, dass man sich anpasst, dass man vielleicht seine Kunst eher ein bisschen in den Rahmen dessen, was eh schon etabliert und möglich ist, einfügt. Und insofern ist das eine sehr schlechte Entscheidung von Weimer, dass er da jetzt so eine pauschale Prüfung vom Verfassungsschutz einfach zwischenschaltet von einer so intransparenten Organisation, die kaum ästhetische Kategorien anwenden kann.
Vermutlich wird es ja aber auch sicher Proteste dagegen geben. Vielleicht erfährt man ja dann doch noch ein bisschen mehr darüber.
Vielleicht.
Nils Schnieder, Jan, vielen Dank erstmal für diese Einschätzung und diese Information. Eine Herbst- und eine Frühlingsbücherlese bietet die Buchhandlung Sternkopf und Hübel in Celle an, denn tatsächlich sind das ja die beiden Jahreszeiten des Buchjahres und bei der Flut an Neuerscheinungen ist es ziemlich gut, wenn jemand da schon mal eine Vorauswahl trifft. Ich bin jetzt mit Stefan Jakubik von der Buchhandlung Sternkopf und Hübel verbunden. Hallo Herr Jakubik, schön Sie zu sprechen.
Hallo Frau Gerg, freut mich sehr. Das ist aber sehr nett, dass Sie auf unsere Bücher lesen.
Ja, ich gucke immer vorher, was Sie so auf Ihrer Homepage treiben. Und da geben Sie auch Empfehlungen ab und eben auch so eine Auswahl der wichtigsten Neuerscheinungen. Da sitzen und schwitzen wir hier ja auch über den Katalogen. Wie kommt das so an bei Ihren Kunden? Wird das dann auch mehr verlangt, was Sie da empfehlen?
Oh ja, 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 auf jeden Fall. Also gerade diese Bücherlese, zu der dann die Kunden in unsere kleine Buchhandlung kommen, die sind immer sehr beliebt. Das sind immer richtige Highlights des Jahres, weil es auch so vielfältig ist, denn beteiligt ist dann das ganze Team. Also jeder übernimmt dann 3, 4, 5 Titel und stellt die vor, sodass man dann auch so ganz unterschiedliche Geschmäcker treffen kann.
Und haben Sie da auch für uns jetzt was schon aus dem neuen Programm ausgesucht?
Ja, genau.
Welches ist es denn?
Also das ist das Buch von Irina Fingerova, Zugwind, was mir sehr gut gefällt und was man hervorragend empfehlen kann. Es hat so einen zeitgeschichtlichen Aspekt. Es geht um eine Ukrainerin, die aus Odessa mit ihrer kleinen Familie nach Deutschland gezogen ist und hier dann als Ärztin arbeitet und ganz viele ukrainische Patienten empfängt, die dann eben nach Ausbruch des Krieges zu ihr kommen.
Und die Autorin ist auch aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, stimmt's?
Ja, genau, genau. Mhm. Die kommt auch aus Odessa, aus einer jüdischen Familie. Und die hat so einen ganz frischen Schreibstil, der mir sehr gefällt. Also es ist so ein bisschen frech, aber auch sehr nachdenklich geschrieben und also unterhaltsam, aber auch tiefgründig und hat so ein paar ganz überraschende Wendungen.
Und man kriegt vermutlich mal so einen anderen Einblick einfach, wie Menschen, die aus der Ukraine fliehen mussten, hier bei uns leben.
Ja, genau. Mhm. Genau. Das ist natürlich eine große Herausforderung, sich hier quasi eine neue Existenz aufbauen zu müssen, wieder ganz neu anzufangen. Die Leute haben ja meistens eine Ausbildung gehabt und haben gearbeitet in irgendwelchen Berufen und stehen jetzt erstmal auf Null und müssen das wieder aufbauen. Also wir haben auch eine Aushilfe aus der Ukraine in der Buchhandlung, Natalia, und ich bin ganz glücklich, dass sie bei uns ist.
Schön.
Und dass sie uns so bereichert in der Buchhandlung.
Das haben Sie schön gesagt. Jetzt haben Sie einen Autor auf der Liste, den habe ich auch beim Bachmann-Wettbewerb erlebt, Dennis Pfabe, der hat da den Deutschlandfunkpreis bekommen und er hat was mit meinem heutigen Hauptgast, mit Dinscher Gütschjeder gemeinsam, genau. Der war nämlich auch lange Gabelstaplerfahrer.
Richtig.
Ja, schreibt er darüber auch in die Möglichkeit einer Ordnung?
Ja, das tut er auch. Ne? Also ich weiß nicht, ob wir jetzt eine neue Gattung bekommen, der Autoren, die Gabelstapler
der Baumarktroman oder so.
Und Baumarktromane, ja. Aber es ist schon ganz, ich finde den sehr gewitzt, diesen Roman. Und ich glaube, jeder, der so im Einzelhandel arbeitet, der kann das so nachvollziehen, denn da lässt sich so einiges übertragen aus dem Baumarkt. Das ist ja, er beschreibt das so, finde ich, eigentlich ist es wie so ein Kampf, also der Kampf zwischen den Verkäufern und den Kunden oder der Kampf unter den Verkäufern, unter den Mitarbeitern, zwischen Mitarbeitern und den Chefs und dann kommt der Wettbewerb dazu und die großen Veränderungen in dieser Branche mit einer durchgreifenden Digitalisierung, all das sind natürlich große Herausforderungen für die Mitarbeiter und die können da manchmal mithalten und manchmal nicht so gut und ich kann so diese Hauptperson auch gut kann das sehr gut nachempfinden, die halt nach einem Sinn sucht für sich und für seine Arbeit. Und so geht es uns allen im Einzelhandel.
Also Dennis Pfabe beim Rowohlt Verlag ist sein Roman Die Möglichkeit einer Ordnung erschienen. Und dann haben Sie noch einen Krimi auf Ihrer Liste. Und der steht auch auf unserer Krimi-Bestenliste von Robert Brack, Die nackte Haut. Das ist irgendwie so Jazz und Nachkriegszeit. Klingt für mich erstmal ziemlich interessant.
Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also Robert Brack, den lese ich schon, seit ich Jugendlicher war, seit ich vor 100 Jahren mal eine Ausbildung gemacht hatte im Buchhandel. Da hat er auch schon geschrieben. Und der schreibt Krimis, die immer so eine ganz besondere Atmosphäre rüberbringen. Und hier ist es eben Hamburg, St. Pauli, die Jazz-Kaschem auf der Reeperbahn, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg da neu entstanden sind. Und es gibt eine Protagonistin, Martha Kiesler, die dann zurückkommt aus New York nach Deutschland und versucht dann hier als Jazzpianistin in Hamburg tätig zu sein. Und das ist das Spannende ist eigentlich wirklich, was die so erlebt in diesen verschiedenen Läden, welche Leute sie trifft. Sie trifft einen Bassisten, Paul, und schöpft Hoffnung, dass sie dann mit ihm zusammen dort tollen Jazz spielen kann. Also es geht ganz viel auch um Jazz und um Bebop in Hamburg. Und es ist ein sehr musikalischer Roman, aber auch ein atmosphärisch sehr dichter Roman über diese Stadt in Trümmern, wo dann aber auch so eine neue Kulturszene, neue Musikszene so am Entstehen ist.
Also schöne Platte auflegen und die nackte Haut lesen von Robert Brack. Erschienen ist dieser Krimi in der Edition Nautilus. Stefan Jakubik von der Buchhandlung Sternkopf und Hübel in Celle. Vielen, vielen Dank für diese Empfehlungen. Alles Gute Ihnen.
Sehr gerne, war mir eine sehr große Freude.
Ja, mir auch. Einen schönen Tag noch.